Oder vielleicht habt ihr auch mal mal so ein Bibelstudium in der Apostelgeschichte gemacht. Und wenn ihr über das Wort Haus, und er und sein ganzes Haus wurden gläubig, dann steht da dahinter das Wort Oikos. Und das wurde dann irgendwann mit Familie übersetzt. Oikos, Familie. Und dann hat sich das so weiterentwickelt und irgendwann im 19. Jahrhundert kann man sagen, ist man da angekommen, dass man Papa, Mama und Kinder als Familie versteht. Vorher war das extrem so, Großmutter, Tante, alle, die irgendwie auf dem Hof lebten, wurden als Familie angesehen. Naja, also wir müssen uns klar machen, dass diese Vorstellung, die wir so haben, ich, meine Frau und drei Kinder, das ist etwas, ein modernes Denken. Ne, klar, auch damals war das immer so eine Keimzelle des Ganzen, aber Familie, wie wir die haben, hat sich wirklich jetzt erst entwickelt und zugespitzt. Ne, und das ist voll okay und voll gut. Und das ist, glaube ich, auch, dass Gott Dinge auch mit der Zeit rausstellt. Also damit jetzt keiner sitzt und hier so eine Befürchtung innerlich ist, Paul bringt heute eine neue Definition von Familie und wir sind nicht gut genug als Familie. Nein, das wird nicht kommen. Es ist aber wichtig, dass wenn wir über Gemeinde sprechen, wo viele Familien zusammenkommen, und in der Bibel wird das sehr, sehr oft verglichen, das Haus Gottes, wir sind Brüder und Schwestern, ne, wir haben einen Vater, Jesus ist unser ältester Bruder, er ist der Erbe, der alles geerbt hat vom Vater, dass wir das im richtigen Kontext setzen. Weil die Frage ist, ist Gemeinde Familie oder eine Firma? Ne, sind wir eine Truppe, die Dienstbeziehung hat? Sind wir Kameraden, eine Armee oder sind wir eine Family? So, aber dafür müssten wir leider ein bisschen dieses schöne Familienbild, was wir alle so haben, kuschelig, Papi, Mami und so, was auch voll gut ist, was wir zu Hause auch weiterleben sollen, ein bisschen dekonstruieren und uns einfach mal anschauen, wie war das in der Bibel? Was ist Familie, was ist das Haus? Also ganz, ganz wichtig, wenn irgendwie Gedanken kommen, Familie ist komisch bei uns zu Hause. Nein, nein, ist alles gut. Ich glaube wirklich, das ist ein tolles Konzept, ist Mama, Papa, Kinder alleine. Es ist eine richtig gute Sache. Ja? Deswegen, wir reden aber, wie kann Gemeindefamilie sein? Und dafür wollen wir verstehen, wie war das gemeint? Ne? Weil Gott sagt, ihr seid das Haus Gottes. Ne? Ihr seid, und da steht dieses Wort Oikos. Ne? Ihr seid die Familie, ihr seid die Haushalterschaft Gottes. Und der Oikos, ihr könnt das googeln oder Wikipedia, ne? Genau, also ich bin vielleicht zu meiner Kompetenz, ich bin irgendwie Mitleiter, dann habe ich ein Unternehmen und ich habe Geschichte studiert. Ne? Und ich habe auch ein Seminar gemacht zur antiken Familie in der Antike. Also wie hat das funktioniert? Wir haben über den Hesiod gelesen und die Bibel. Übrigens, die Bibel ist die zweitwichtigste Quelle in der Forschung über antikes Familienleben. Weil viele anderen Werke, die sind verschollen und viele Jahre, 600, 700 nach Christus, irgendwie aufgetaucht, wurden oft umgeschrieben oder viele Werke wurden von Siegern geschrieben. Die Bibel ist aber ein Werk, was nachgewiesen ist aus dem ersten Jahrhundert oder sogar davor, was wiedergibt, wie das soziale Leben damals war. Naja, also das heißt, wenn man mit Historikern zusammensitzt, die finden das richtig cool, die Bibel zu lesen, weil da erfährt man einigermaßen neutral, wie das soziale Leben war. Wenn sie die Sprüche lesen oder wie die Hierarchien waren oder sowas in der Gesellschaft, die finden solche Sachen und finden das voll cool. Also ich habe dann Geschichte studiert, wir haben die Bibel und den Hesiod gelesen, das ist so ein Typ in der Antike gewesen, der hat über die Bauern in der Antike was geschrieben. Also, das ist schon eine sehr, sehr gute Quelle und Wikipedia fasst das ganz gut zusammen. Und der Oikos war die Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft. Ja? Oikos, Haus, Gruppe von Menschen, die sich um eine Herdstelle versammelten. Na, das ist ja auch heute so, Family. Ne? Wo ist der schönste Ort? Die Küche. Ne, deswegen, also auch wenn wir Kaffee und Trinken haben, dann sind auch die meisten Leute da, weil, ne, gibt es in der Gemeinde auch, weil dann versammeln wir uns um Kaffee und Kuchen danach. Das ist was ganz was Wichtiges. Also das, was eine Familie oder ein Oikos ausmachte damals in der Antike, war, das waren alle Menschen gehörten dazu, die aus einem Topf gegessen haben. Ne, und da früher war das wirklich so. Früher, vor allem, wenn das die Ärmere waren, so dieses schöne, feine, mit Teller und Löffel und so, ne? Das ist ja, ja, 20. Jahrhundert. Ich kann mich noch erinnern, wo ich in Russland gelebt habe, ne? Da hatten wir einen Topf und jeder hatte einen Löffel und da hat uns Mama gefüttert. Ne? Also es ist ein sehr westliches, modernes Phänomen, dass man, und ich glaube auch in China oder in Indien, in Sri Lanka war ich auch, stellen die einen Topf in die Mitte, haben sie Blätter liegen und dann nehmen sie sich das raus und essen so. Ne? Also Haus oder Familie war, in der Antike gehörten alle dazu, die aus einem Topf gegessen haben. Und da, die Hierarchie war da ziemlich klar. Es gab oben einmal den Patron oder den Kyrios, im griechischen Kyrios, das, ne, kennt ihr gleich alle, die ein bisschen was mit Theologie zu tun haben. Jesus ist der Kyrios, ne, ist der Herr. Also der Herr war ganz oben, dann waren seine volljährigen Kinder, dazu gehörten auch Frauen, also auch seine unverheirateten Töchter, die hatten den gleichen Stand, das war sowohl in Griechenland als auch in der Antike, wie ihre Brüder. Also so eine Vorstellung, boah, die Frauen waren dann irgendwie niedriger. Leider kam das sogar erst im Mittelalter durch die Christen, dass Frauen teilweise in der westlichen Antike niedriger gestellt worden sind. Ne, es war nicht mal so, aber in der griechischen, im Oikos war die Tochter gleichgestellt dem Bruder, solange der Kyrios da war. Wenn der Papa starb und einer der Söhne zum Kyrios wurde, dann musste sie sich natürlich ihrem Herrn oder dem Patron, das ist so ein bisschen, ich habe einen Freund, der ist Pastor und der mag den Paten und dann zitiert er in seinen Predigten, ne, und du bist in mein Haus gekommen und so, ne, der Patron. Und also der Pate ist symbolisiert mehr so diesen Oikos-Gedanken, wenn jemand den Film geguckt hat, als das, was wir so kennen. So, ne? Da war einer, der herrschte, der entschied, sein ganzes Interesse, er war darauf konzentriert, dass seine Familie, dass seine Kinder, dass es denen gut geht, dass alle, die bei ihm im Haus sind, dass sie sie gut essen. Aber wir gehen nochmal zurück zu dieser Hierarchie. Also der Kyrios, der Patron, dann war seine Ehefrau mit den volljährigen Söhnen und den Töchtern. Dann kamen die unmündigen Kinder zusammen mit den Sklaven. Also so, die noch nicht volljährig waren, die hatten keine Vorzüge gegenüber den Sklaven, sondern die mussten, oft waren sogar die Sklaven ihre Lehrer, oft mussten sie sich sogar denen unterordnen. Das heißt, die mussten erstmal volljährig werden. Und das war eigentlich ganz gut organisiert alles. Und da lebten sie da gemeinsam und wie konnte man Teil dieses Oikos werden? Das eine war, man wurde hineingeboren. Ja, also man hat nichts gemacht, man war Kind, da war ein Patron, der hatte eine Frau, gebar Kinder und dann wurdest du ein Teil davon. Das ist so wie wir werden wiedergeboren in die Familie. Das zweite war, man konnte gekauft werden. Also Sklaven gehörten total zum Oikos, um sie wurde richtig gesorgt. Ne, das war jetzt nicht so, die waren, also wenn das ein normaler Typ war, wir haben oft Spartacus oder solche Filme in Erinnerung, wenn wir an die Antike denken, aber das Zusammenleben und das ganze Zusammensein war sehr, sehr geregelt und da gab es klare Regeln, wie man miteinander umgeht. Auch, also als, deswegen gibt es ja, Jesus hat uns herausgekauft, ne, aus dem Reich der Finsternis, aus der Sklaverei in seine Haushalterschaft. Deswegen ist es wichtig, dass man versteht. Ne, also Paulus oder Jesus benutzen ein Wort, das Wort Oikos, und für jeden war in dem Moment klar, was da passiert. Ne, das heißt, wenn du hineingekauft worden bist in diese Familie, dann wurdest du ein Teil davon. Ne, das andere, jetzt springe ich ein bisschen, war, man konnte durch Heirat reinkommen. Ja, also klar, wenn einer der Söhne geheiratet hat, kam die neue Frau in den Oikos hinein und sie war ein Teil davon. Und man konnte durch Rausheiraten in einen anderen Oikos kommen, beziehungsweise sogar seinen eigenen Oikos gründen. Ne, die Väter, die hatten oft mehrere Kinder und in der Regel war das so, damit die Familie den Einflussbereich nicht verliert, hat man sich sehr ungerne geteilt. Ne, man dachte, man wollte nicht den Grundbesitz teilen, weil sonst würde, das ist ja wie überall, sonst wird das Erbe klein und hat deswegen und dann nicht mehr so stark werden. Deswegen war immer der Gedanke der Väter, und das war sehr, sehr wichtig, dass sie denen, die zu ihnen gehörten, also vor allem ihren Kindern und ihren Frauen durch Heirat, jemanden suchten, damit sie in einen starken oder eigenständigen Oikos reinziehen konnten. Deswegen gab es ja diese Mitgift, dass also ein Vater hat einen guten Deal gemacht, wenn er als ärmerer Mann seinen Sohn an eine reichere Familie verkauft hat, also verheiratet hat, nicht verkauft hat. So, ne? Also weil dann hatte er, die Frau brach eine große Mitgift und dann konnte er sein eigenes Haus, seine eigene Familie gründen. Und dann gab es nochmal das, gerade bei den armen Leuten war das sehr oft, die gingen in die Armee. Ne? Also wenn gar nichts ging, das war auch im Mittelalter auch so, entweder gingen die ins Kloster, die Söhne, die zu viel waren, oder die gingen in die Armee. In der Antike war das die Armee auch ein sehr gängiges, vor allem bei den Römern. Weil wenn man da in die Armee ging, man ging für 25 Jahre in die Armee. Das war Wehrpflicht, 25 Jahre. Das war schon krass. Deswegen war klar, also ein Sohn kriegt das alles und der andere geht in die Armee. Und das war für die Römer wichtig, damit der Oikos besteht, damit die Familie, dieser Haushalt funktioniert. Ne, und vom Papa das oberste Ziel war, dass die Kinder wissen, wo gehören sie hin, also zu ihrer Familie. Das war viel stärker sogar als der römische Staat. Die Familie, das Haus, da wozu gehöre ich hin, war ein sehr, sehr wichtiger Teil vom Ganzen. Die mussten sich alle damit auseinandersetzen. Deswegen war das auch so krass. Der verlorene Sohn ist so eine krasse Geschichte. Daraus kann man auch einiges lernen. Der haut einer ab. Der kommt zu seinem Vater, sagt, gib mir mein Teil, ich gehe weg. Und dann geht er weg, macht Party. Ne, und dann kommt er zu sich und dann sagt er, ja, ey, ich bin hier richtig am Boden, aber im Haus meines Vaters, da geht es ja den Sklaven sogar besser als hier. Da sehen wir halt, ne, also den Sklaven ging es eigentlich ganz gut. Die hatten gut genug zu essen. Und dann kam er zurück und der Vater hat ihn aufgenommen und es war so ein sehr, sehr starkes Mindset da, ein Denken da. Heute werden Kinder oft erzogen, ja, du musst selbstständig werden, du musst dein Ding machen, du musst raus in die Welt, am besten schon mit 12 wissen, was du werden willst. Damals war das aber sehr, sehr behütet, man blieb sehr lange zusammen. Also das Ziel der Väter war eigentlich die Familie zusammenzuhalten und den Einfluss auszubreiten der Familie. Deswegen, und das macht ja auch voll Sinn mit dem, was Jesus ja, oder wie das Evangelium ist. Ne, dass wir in ein Haus sind, eine Familie sind, dass wir zusammen sind und dass wir eher uns zusammenbleiben und den Einflussbereich ausweiten. Und es gab eine revolutionäre Aussage von Jesus in Johannes 14,2. Und das war schon revolutionär, weil eigentlich wusste jeder, der zu einem Haus gehört, jeder zweite, dritte Sohn, und dazu muss man das korrigieren, es war nicht immer der Erstgeborene, der den Oikos übernahm. Also es war auch nicht so, dass das Erstgeburtenrecht gab es nicht unbedingt. Sondern der Vater konnte entscheiden. Also konnte sagen, auch, hey, du bist Martha. Und dann hat es funktioniert. Der Reinhard Mohn von Bertelsmann hat keinen seiner Kinder gefunden, der smart genug war, um die Firma zu übernehmen. Deswegen hat er die Stiftung gegründet. Also, aber damals gab es sowas nicht. Musste einer smart genug sein. Und wenn nicht, dann hat er eine smarte Frau geheiratet. Dann ist der Vater auf die Suche gegangen, hat eine Frau gesucht, die klug war. Ne? Also, und da könnt ihr Hesiod gerne mal googeln und suchen. Da gibt es wirklich viele Tipps, wie man deine Familie, dass sie erhalten bleibt. Aber Jesus sagte, und das ist revolutionär, weil was Jesus hier bringt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen und im Haus steht Oikos. Also in der Familie, in dem Anwesen meines Vaters, in dem, was zu meinem Vater gehört, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so, hätte es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also was Jesus eigentlich sagt, hey, wenn ihr zu der Familie meines Vaters gehört, es ist Platz für alle da. Na, und das ist trotzdem, egal wie sehr sich der antike Vater besorgte um seine Kinder, dass sie eine gute Heirat haben, dass sie gut unterkommen, trotzdem war das, denke ich, in diesem Herzen, dieser Zerriss schon drinne. Ich werde nicht der Patron der Familie. Ich werde nicht der Kyrios der Familie. Und er sagt ja, hey, sowas machen wir nicht. Ne, Jesus, wir bleiben eine Familie. In meinem Haus, in dem Haus meines Vaters sind so viele Wohnungen, da ist Platz für alle. Ne, da, wir können zusammenbleiben. Ne, wir brauchen nicht wegrennen. Und das ist natürlich für die Leute, die das damals hörten, wow, war so wow. Ne, das ist ein anderes, schon ein anderes Mindset. Das ist, da wird der Sehnsucht begegnen, dass ich darf zu Hause bleiben, ich darf bei ihm sein. Und das war eigentlich ziemlich was Neues, ne? Was da gesagt worden ist. Ansonsten war klar, der Oikos, da lebten Generationen zusammen, ne? Das wird ja auch immer weniger. Zwar versucht gerade die Regierung, es wird Programme geben, das ist jetzt, wurden jetzt ein paar Gesetze verabschiedet, dass wieder man seine Eltern bei sich behalten kann. Das heißt, wenn man ein Haus mietet oder kauft und dann seine Mama, Papa bei sich wohnen lässt, da gibt es in der Zukunft Zuschüsse. Man versucht das, weil ja, das gibt niemand kann so gut pflegen wie die eigene Familie. Ne, in den Krankenhäusern, die sind oft nicht nach einem Familienprinzip aufgebaut, dass man da mehr Zeit rein investiert, was man rausholt, sondern in den Pflegeheimen läuft es ja ganz krass danach. Das ist ein Firmen-Mindset, da sitzen Manager, die über 10, 15 Pflegeheime, die in einer Gruppe zusammengeschlossen sind, entscheiden. Und dann gucken die, wie viel Zeit hat die Frau, wie viel Zeit hat der Pfleger für einen Kranken oder für einen Älteren, und dann müssen die sich da dran halten und dann haben die nur diese Zeiten, ne? Dieser ganze Mindset geht verloren und jetzt die Regierung und alle wissen, hey, unsere Gesellschaft wird älter, wir schaffen das gar nicht. Erstmal haben wir nicht genug Arbeitskräfte, zweitens die Polen und die anderen, die haben auch selber Alte und die wollen auch irgendwann weggehen, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass sie uns den Arbeitsmarkt vollrennen. Na, die Pflegekräfte, sondern man will wieder dieses Bewusstsein, hey, Familie sind auch Oma und Opa, die müssen auch untergebracht werden. Ne, das ist eine sehr, also auch eine spannende Entwicklung. Damals war das voll normal. Damals hatten sie genauso einen Wert wie Kinder oder so. Man war zusammen, man lernte voneinander, ne? Also die Mutter wurde nicht weggeschaffen. Das ist ja wirklich ein total neues Phänomen des 20. Jahrhunderts. Vorher gab es das gar nicht. Ne, dass man seine Eltern irgendwohin abgeschoben hat. Genau, man konnte auf verschiedenen Wegen Teil des Oikos werden, Geburt, Heirat, Kauf oder Adoption. Genau, also man konnte auch adoptieren. Es gibt auch Bibelstellen, ihr seid adoptiert, ihr seid angenommen in die Familie Gottes. Ne, wir sind ein Teil, wurden reingenommen. Und was auch den Oikos charakteristisch gemacht hat, das Ziel war immer, dass man autark war. Naja, das autark bedeutet, dass man nicht abhängig war von anderen. Also es war wirklich, jeder Oikos hatte schon diesen Gedanken, wir wollen uns selbst verpflegen. Wir wollen für uns selbst eine Einheit sein, wir wollen nicht abhängig sein von anderen. Also es gab sogar der Markt so mit Gemüse oder sowas, gab es sehr wenig in der Antike. Ne? Man ging eher auf den Markt, um Ton zu kaufen, Tonkrüge oder was sehr selten war, dass das im Oikos selbst gemacht worden sind, war Metall, ne? Weil das ist ja, kostet ja eine Menge Kraft. Das ist einer der ersten Berufsgruppen sind Schlosser, ne? Leute, die mit Metall und Eisen arbeiten, weil ja, die lebten auch in ihrem Oikos, aber die anderen konnten das nicht so leicht reproduzieren, weil das mit sehr viel Energie und sehr viel Kraft aufzuwenden war. Und also der Oikos war eine dynamische Gruppe von Menschen, die aus einem Topf gegessen haben, wo Papa, Mama, Kinder waren, wo der Vater eigentlich seine hauptwichtigste Aufgabe war, darüber nachzudenken, wie schaffe ich, dass mein Haus wächst und wie schaffe ich es, dass meinen Kindern gut geht, dass sie versorgt sind. Ne, das ist das Bild, wenn in der Bibel von dem Haus Gottes gesprochen wird. Ne, wenn von der Gemeinde oder von dem gesprochen wird. Das ist wirklich ein Organismus, der zusammenkommt und die einen Vater haben, der sich um die kümmert, ne, und um die sorgt und guckt, dass sie gut unterkommen. Nee, das ist nicht nur diese kuschelige, fünf Kopf Familie, so wie bei uns, mit unseren drei Kindern, sondern das war eine lebendige Wirtschaftseinheit sogar. Ne, man arbeitete zusammen, man tat Dinge zusammen, man machte das zusammen. Genau, wenn wir jetzt über die Firma nachdenken, ist Gemeinde vielleicht Firma? Also das lässt ja so ein bisschen darauf schließen, wenn der Oikos ja auch eine wirtschaftliche Einheit war und die so für sich selber autark lebten, dann könnte man sich das ja mal anschauen. Und das Wort Wirtschaft kommt von Wirt im Sinne von Gastgeber und bewirt abgegleitet. Also es ist nicht von, du isst von einem Topf, wir essen alle von einem Topf, sondern du wirtschaftest eher, bist ein Gast bei mir. Ne, du kommst und ich serviere dir was. Das Fremdwort Ökonomie leitet sich von altgriechisch Ökonomia und ist auch verwandt mit dem Wort Oikos. Also Wirtschaft ist gar nicht so, also es hat auch irgendwas mit dem Oikos zu tun. Und genau. Im Gegensatz zum modernen Ausdruck Wirtschaft, gleiches gilt für Englisch Economy, bezeichnet das antike Wort Ökonomia nie die Gesamtheit aller Strukturen der Produktion, Distribution und Konsum von Gütern und Dienstleistungen, sondern lediglich das planvolle Wirtschaften innerhalb eines institutionalisierten Personalverbands, meist des Haushalts. Also in der Antike war das, man hat für sich selber gesorgt, in der modernen Welt ist es so, dass wir produzieren und machen Dinge für andere. Ne, da wird es für andere gemacht. Und spannend ist, dass sowohl die moderne Familie, wie wir sie kennen, als auch die Firma, wie wir sie kennen, alle im 19. Jahrhundert entstanden sind. Also Modernisierung, Industrialisierung. Da wurde das gespalten. Da gab es eine Spaltung zwischen Family, so wir als Familie, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen füreinander sorgen, als auch es entstanden Unternehmen. Also Unternehmen, die total sich für eine Sache ausgerichtet haben, ne? Die nach Effektivität geguckt haben. Da wurden Bücher geschrieben, warum der Schlosser so dumm ist. Eins der bekanntesten Bücher von Smith, der Schmied, der braucht so lange, um einen Nagel zu machen. Es wäre doch viel besser, wenn da 10 Schmiede stehen, nebeneinander schmieden und der eine haut, der andere macht es heiß. Also man hat sich überlegt, wie kriegt man das schneller produziert. Also es wurde sich richtig Gedanken gemacht im 19. Jahrhundert, wie man schneller Produkte herstellen kann. Ne, und wird gleich vielleicht noch ein bisschen wichtig werden, wenn wir weiterkommen, diese Spaltung, die da stattgefunden hat. Und das Wirtschaft, also, und auch heute noch, ich weiß nicht, wenn ihr an die Wirtschaft denkt, fällt mir jetzt gerade ein, war Donald Trump, wurde wieder mal durch den Kakao gezogen, ne? Und der hat, es war überall in der Stadt, ihr kennt auch diese LED-Screens jetzt, die überall sind, ne? Diese von Ströer, ne? Da ist auch unsere Werbung von der Firma ab und zu drauf. Aber da ist dann auch irgendwie Donald Trump, das Außenhandelsdefizit von Amerika so hoch wie nie. Also und dann als, ja, wie lange geht es noch gut mit Amerika? So, ne? Also Wirtschaft, wirtschaftlicher Erfolg, bestimmte Zahlen von Wirtschaft, das sind so die neuen Indikatoren, gibt es ein Land gut oder geht es einem Land schlecht? Nicht Moral oder Unmoral, wie viele Scheidungen gibt es, wie viele Abtreibungen gibt es, wie geht es einem Land, sondern die Indikatoren sind, wie viel exportieren wir, wie viel Wirtschaftswachstum haben, wenn eine Prognose von den Weisen in Deutschland kommt, wir haben ein Wirtschaftswachstum wir hatten erwartet 1,5 von 0,5, dann bricht unsere Börse ein, also alle Unternehmen reagieren. So, Wirtschaft ist das Ding, ist unser neuer Messias eigentlich. Ja, und ich bin selber, ich habe 2 Firmen, ich bin voll gerne Unternehmer, ich glaube, Volker ist auch gerne Unternehmer, ne? So, es macht ja Spaß, ne? Und wir spielen auch sicherlich nach anderen Regeln als der böse Kapitalismus, sage ich mal. Aber die Wirtschaft heute und Unternehmen sind die eigentlich, die das viel mehr das Leben beeinflussen von uns als das gemeinschaftliche Zusammenleben. Ne? Und beeinflussen die ganze Gesellschaft. Nicht mehr die Kultur. Im 18. Jahrhundert waren Musiker oder oder geistliche Musik oder schöne Lieder. Das waren das, wovon Menschen gesprochen haben. Na, also das hat die Gesellschaft viel mehr beeinflusst. Heute beeinflusst unser Wohlergehen, ist der DAX-Kurs gut oder ist er schlecht? Wenn er schlecht wird, wenn bestimmte Aktienkurse fallen, dann kann VW Leute entlassen. Also sehr, sehr stark davon abhängig. Ne? Aber wie wird man nun Teil dieser wunderbaren Wirtschaft oder dieser wunderbaren Unternehmen? Können sich vielleicht so junge Leute fragen, die dann irgendwann vielleicht arbeiten müssen, die da sitzen. Ne? Das ist nicht so wie im Oikos, man wird da hineingeboren und man ist da und da ist ein Papa, der sich drum kümmert, sondern das ganze Feld fängt ganz schön früh an. Ne? Und unsere ganze Gesellschaft ist so ein bisschen darauf abgestimmt. Wenn man geboren wird, hat man so ein bisschen Schonfrist, spätestens aber wenn man in die Kita kommt, gibt es so eine Art Rating-System, wo es dann Gespräche mit den Eltern. Ne, wie entwickelt sich dein Kind? Und wenn dein Kind bockig und ruhig ist und nicht das tut, was die Erzieher von denen erwarten, dann wird sogar angeraten, doch zum Jugendamt so einen Psychologen zu holen, weil das Kind entwickelt sich ja nicht gut. Weil sonst wird er sozial und wenn er sich nicht gut entwickelt, wird er in der Schule nicht gut. Und wenn er in der Schule nicht gut ist, dann bringt er keine Leistung, dann wird er aus dem nichts werden. Niemals hat man in der Antike so gedacht. Never ever. Naja, man hat das Kind laufen lassen, man hat es nicht angeschaut, sagt, okay, gut, wenn er das jetzt nicht lernt, dann lernt er es vielleicht mit 14. Naja, da gab es nicht so dieses dynamische, von 1 zu Stufen gerichtete, diesen Ablauf, sondern das war ein bisschen anders. Aber heute leben wir halt da drinnen. Ne? Und dann kommt man in der dritten Klasse und da ist mein Sohn. Und nicht nur bei meinem Sohn steigt der Druck, sondern auch bei mir, weil ich will natürlich, dass er auf eine gute Schule kommt. Damit das die Empfehlung, die dann kommt. Ne? Weil wenn er auf die Gesamtschule kommt, das ist ja so ein bisschen Larifari oder vielleicht sogar auf die Hauptschule, dann ist das blöd. So, ne? So, und ab da in der dritten Klasse kommt richtig Leistung durch. Du bist was wert, wenn du es schaffst, gute Noten zu kriegen und dann aufs Gymnasium zu gehen. Ne? Kommt richtig Leistungsdruck rein. Und das geht eigentlich so weiter. Dann kommt ja die Ausbildungszeit, also dann, klar, Schulwechsel, Realschule, Gymnasium, Hauptschule, da wird schon ganz schön, oder Gesamtschule, da wird auch schon ganz schön viel vorgelegt von dem, wo wir so hinkommen im Leben. Ne? Und also es ist alles auf Leistung aufgebaut. Und irgendwann machst du eine Ausbildung oder du studierst, du kriegst deinen ersten Job und das ist auch richtig so, ne? Wenn du im Unternehmen arbeitest, du wirst danach beurteilt, wie deine Leistung ist. Ne? Und du hast nur eine Existenzberechtigung, in der Regel, wenn das eine normale Firma ist. Wenn das eine Firma ist, die sehr viel Gewinne macht, denen sehr gut geht, dann kannst du sogar 3, 4 Leute mal mitschleusen, das geht auch. Das gibt's, kenne ich auch Unternehmer, ne, oder Menschen eine Chance geben, dass sie reinkommen. Das ist auch richtig super gut, aber in der Regel ist das so, dass mein Wert wird dadurch bestimmt durch meine Leistung, was ich leisten kann, was ich erreichen kann, wie viel kann ich für die Firma bringen. Und wenn kein Unternehmer kann sich 10 Leute leisten, die chillen oder die Arbeit nicht machen können. So ein großes Unternehmen von 100 Leuten könnte sich vielleicht 5 Leute leisten, so mitzuschleusen, aber es ist gar nicht so einfach, ne? Also dass man da sein kann. Sondern man wird die ganze Zeit bewertet. Leistung, das, was wir tun, bestimmt unser Handeln. Auch die Bibel lässt das ja nicht raus. Ne? In 2. Timotheus 6,2 kann man auch das lesen. Welche aber gläubige Herren haben, also es geht um Sklaven, also Leute, die angestellt sind oder die jemandem gehören, sollen diese, also welche, die aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. Ne? Die Bibel ist jetzt nicht so, dann sagt sie, okay, ne, gar keine Leistung. Es gibt auch andere, kennt vielleicht die Talente, Gleichnis von den Talenten, ist auch ein bisschen stressig. Ne? Also, dass Gott eines Tages kommt und dann diese Diener beurteilt. Also es gibt da auch so etwas. Ne? Also es gibt, auch die Bibel ist produktiv. Auch der Oikos, diese Familien, das Haus, war produktiv. Ne? Ihr kennt Cornelius, war der Hauptmann. Er hatte auch ein Haus und der Gefängniswärter, der sich dann bekehrt, der hatte auch ein Haus. Und das war in der Antike so, wenn der Papa sich bekehrt, haben sich alle bekehrt. Und sie hatten natürlich auch ein die mussten produktiv sein, die mussten etwas leisten. Aber der Druck war ein anderer. Ne? Und auch der Wert, den man hatte. Ne? Zusammenfassend kann man sagen erstmal, dass die Unternehmen oder die entstanden sind und auch das Mindset, es ist auf jeden Fall ein Produkt der Neuzeit. Also es ist nicht etwas, was schon immer gab, sondern es ist dazugekommen. Und auch die Familie, was wir als Familie kennen, ist auch etwas Neues. Und das ist zum Beispiel, finde ich, sehr positiv, weil das ist richtig schön, dass so eine Nähe zwischen Eltern und Kindern entstanden ist. Und auch kann man sagen, dass früher in der Zeit Jesu war das normal, dass die Familie auch gemacht hat, ne, und auch gewirtschaftet hat und etwas getan hat. Aber es war unverdientes Geschenk, zu dieser Familie zu gehören, ne, zu dem Oikos zu gehören. Das war nicht etwas, was man sich verdient hat. Das war nicht etwas, wo man sich darauf stolz hätte sagen können, yo, ich habe es geschafft, zu der Familie zu gehören, sondern das war unverdient, man wurde da hineingeboren und das, ja, wir als Christen wissen das, ne? Wir sind unverdient Kinder Gottes. Ne, wir haben es nicht verdient, das ist nicht unsere Leistung, dass wir in der Familie Gottes sind. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir hineingeboren werden und dass diese Familie, diese Gemeinde, dieser Oikos ein Ziel hat, ja, und eine Aufgabe hat. Und genau, deswegen ist das, denke ich, schon okay, wenn man über Gemeinde redet, dass man über Familie redet, aber Familie in dem Sinne, die auch eine Mission und eine Aufgabe hat, ja, so wie genau wie der Oikos die hatte. Es gibt zwei große Fragen, die uns Menschen treiben, wenn du da jetzt noch einmal, um das abzuschließen, noch mal darauf einzugehen, dieses Spannungsfeld, was auch gespalten worden ist in der Modernisierung. Es wurden zwei Fragen getrennt, die eigentlich zusammengehörten. Und das eine ist, die erste Frage ist, wer bin ich? Ne, jeder hat diese Frage. Ne, auch wenn die Eltern cool sind und dir ganz viel Identität schenken, trotzdem kommt man als Kind irgendwann, Frage, wer bin ich? Ich kenne jemanden, der hat coole Eltern und alles, aber der hat überall, hat alle Bilder durchsucht und sagt, ja, ich sehe keinen von euch ähnlich, wahrscheinlich wurde ich adoptiert. Ne, und das ist aber alles okay, ganz normales Kind. So, ne, aber das war so eine Frage von dir, von dieser Frau. Weil er sie kennt, werde ich das nicht sagen, weiß nicht, ob die das will, den Namen, aber ja, sagt sie, ne, ich sehe keinen von euch ähnlich. Ne, diese Frage, wer bin ich, die treibt einen an. Ne? Wo gehöre ich hin? Das ist die Frage nach Identität und Zugehörigkeit. Ne, diese Frage wurde rausgenommen, ne? die wurde zur Familie gesteckt. Das soll man die Familie kennen, du gehörst zur Familie. Und die zweite Frage, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Ne, es ist die Frage nach meiner Bestimmung. Diese beiden Fragen, und ihr könnt Psychologiebücher lesen, ihr könnt Philosophiebücher lesen, ihr könnt Seelsorgerbücher lesen, Literatur, diese beiden Fragen bestimmen das Wesen von Menschen. Wer bin ich und wofür bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Was soll ich machen? Na, und das wurde früher in dem Oikos, in diesem Leben zusammen, weil man zusammen ein Ziel hatte, weil man zusammen eine Richtung hatte, wurde die in diesem Rahmen immer beantwortet. Ne, weil die sahen sich nicht außerhalb, ne, sondern die sahen sich oft als ein Teil davon. Heute, die wenigsten Families, vielleicht die Hollmanns ein bisschen, seine beiden Söhne arbeiten ja bei ihm in der Firma, bei Volker, ne, das ist ja ein bisschen schon Oikos. So, ne, deine Frau arbeitet da, nur deine große Tochter ist noch nicht dabei, aber wer weiß. Ne? Genau, aber das ist so, ne, das Selteste ist so, dass man zusammen das rausfindet. Aber das ist eigentlich etwas sehr, sehr Wichtiges, dass diese beiden Fragen beantwortet werden. Und ich glaube auch, es ist gut und wichtig, dass es von den Eltern auch beantwortet werden, diese beiden Fragen, ne, mit den Kindern gemeinsam. Wer bin ich und warum bin ich hier und was ist das? Ne? Aber es gibt natürlich, Gemeinde ist aber auch natürlich auch ein Ort, und es gibt viele Menschen, die haben diese Fragen nicht beantwortet bekommen. Und die ganze Welt ist voller Menschen, die diese beiden Fragen, die keine Antwort darauf haben. Und in Psalm 6,6 lesen wir, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott, der Vereinsamten ein Heim gibt. Hebräisches Wort könnte man auch wieder Familie gibt. Der Gefangene hinausführt ins Glück, aber Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Also diese Zeiten gibt es auch. Die Bibel ist nicht so, dass alles super kleppe ist. Wenn wir bockig sind, dann geht es uns auch ab und zu nicht so gut oder nicht so angenommen und geliebt, weil wir einfach nicht da sind, wo der Segen ist. Und ich lese uns einfach vor, wie Greg Hill diese beiden Fragen beantwortet. So, ne? Das ist Macht des elterlichen Segens, heißt das Buch. Wie bei allen Büchern, ob das C.S. Lewis oder Greg Hill oder wie die alle heißen, es ist immer wichtig, nicht alles, wenn ich hier was draus vorlese, heißt nicht, dass ich mit allem übereinstimme, was da drin steht. Da sind auch ein paar freaky Sachen drin, aber viele, viele gute Sachen drin. Unter anderem fasst das ganz gut zusammen, diese beiden großen Fragen. Also das Buch handelt davon, wir haben ja letztens Paul, ja, da sitzt er sogar heute hier, macht die Technik, danke Paul, können wir vielleicht Applaus für Paul, der macht Technik. Wir haben ja diese Einsegen, wir haben ihn so dieses Fest gemacht, wo wir ihn eingesegnet haben und in seiner Identität bestätigt haben. Ne? Und der Greg Hill erklärt hier so ein bisschen, in dem ganzen Buch, warum Segen so wichtig ist. Aber er beantwortet auch diese beiden Fragen. Genau. Danke, Eduard. Genau, warum, wer bin ich und warum bin ich hier? Wir beantworten diese Fragen aufgrund vorgefertigter Bilder, die sich tief in unserem Inneren geformt haben. Wie wir diese Fragen beantworten, bestimmt die Art, wie wir auf unsere Lebensumstände reagieren. Wie ich schon früher bemerkt habe, habe ich die erste Frage, wer ich bin, zum Bereich der Identität, Sehr einfach ausgedrückt ist Identität die Wahrnehmung eines Menschen seiner selbst. Also, wer bin ich? Wie ich mich selbst wahrnehme. Das wichtigste Thema, um das bei der Beschäftigung mit unserer Identität geht, ist Wert. Was bin ich wert? Wenn wir also über unsere Identität sprechen, wie sprechen wir über die Wahrnehmung eines Menschen, seiner selbst und den Wert seines Lebens und Seins. Na? Also wer bin ich, was bin ich wert wo gehöre ich hin? Die zweite Frage, warum bin ich hier, gehört zu dem Bereich der Bestimmung. Das hat mit der Wahrnehmung eines Menschen, seiner Funktion und Bedeutung auf Erden zu tun. Das wichtigste Thema, um das es bei der Beschäftigung mit unserer Bestimmung geht, ist Sinn. Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Na? Identität und Bestimmung sind Schlüsselfaktoren, die nach Gottes Plan ordnungsgemäß in unserem Leben transportiert und dort etabliert werden sollen. Na, diese Vermittlung von Identität und Bestimmung während unserer Kindheit legt den Verlauf unseres Erwachsenenlebens fest. Na, also der geht dann viel über Kinder da hinein. Und das Spannende war wirklich, dass es in der Antike war das zusammen. Es wurde nicht getrennt, als Jesus auf der Welt rumlief und das gemacht. Und, so, und ich glaube, so ist auch die Gemeinde eine Möglichkeit, ein Ort, wenn wir zusammenleben und wenn wir zusammen sind, diese beiden Antworten beantwortet werden. Ne, bei diese beiden Fragen beantwortet werden. Und eine Bibelstelle in Epheser 4, kennt ihr die auch? Wofür sind Ämter gegeben? Wofür sind Leiter? Wofür ist Gemeinde da? Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Also Gemeinde. Und in der Gemeinde gibt es diese Ämter, sind dafür da, dass wir Jesus mehr erkennen und dass wir rausfinden, wer wir sind. Und dann in 14, damit wir nicht mehr Unmündige sein. Und dieses Unmündige, das ist das gleiche Wort, wie im Oikos benutzt worden ist für die Kinder, die nicht mündig waren, die auf der gleichen Stufe mit den Sklaven standen. Die wussten nicht, wer sie sind. Das waren keine Jünger, sondern es waren die Und wenn man sie woanders hingegeben hätte, hätten sie wahrscheinlich nach 3 Jahren eine andere Identität gehabt. Die waren noch nicht fertig. Die wussten noch nicht, wer bin ich und was ist meine Aufgabe. Na? Und mündig wurde man, wenn man das wusste, wer bin ich und was ist meine Aufgabe. Naja, damit wir nicht Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Glieds, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst. Genau, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Glieds, das ist auch nochmal schön. Also wie viel Power man in dem Moment hat, das reicht aus. Wenn wir Teil der Gemeinde, Teil des Leibes sind, ist es nicht wichtig, immer high-end zu performen, sondern es ist okay, wenn man so einen Durchhänger hat und wenn der Durchhänger auch 2 Jahre dauert. In der Gemeinde dürfen wir nie so jemanden beurteilen, wie viel leistest du nicht. Bist du ein guter Mitarbeiter oder bist du ein schlechter Mitarbeiter? In der Familie, mal ganz ehrlich, wenn ich mal 2, 3 Jahre schlecht war in der Schule, meine Eltern haben mich nicht weniger geliebt. Die haben mich nicht weniger geschätzt. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was uns von der Wirtschaft unterscheidet. Wenn Gemeinde eine Firma sein sollte. Gemeinde muss auch handeln, die Gemeinde muss auch Ziele setzen, Gemeinde muss strategisch denken. Gott ist voll der Stratege, der hat einen Megaplan, in dem wir drinnen stecken. Aber in der Gemeinde ist das so wichtig, dass jeder da gesehen wird, wo er ist und dass man auch ihn liebt und annimmt, wo er gerade ist. Und dass er so viel leistet, wie viel er gerade leisten kann. Das heißt, wenn ich schwach bin, wenn ich durchhänge und nur so wenig leisten kann, dann leiste ich nur so wenig. Es ist aber dann nicht, wenn ich schwach und nicht mehr kann, gar nichts zu machen, ist auch nicht gut. Weil dann meistens man sich noch schlechter fühlt, wenn man nicht in seiner Berufung oder in dem drinne steckt, was Gott in einen hineingelegt hat. Genau, in der Gemeindefamilie lernen wir, wie wir in Christus sind. Wir wachsen in einer Atmosphäre der Wertschätzung auf. Wir lernen, dass es nicht unsere Leistung zu Kindern Gottes macht, sondern dass es Jesus alles macht. Dass Jesus uns dazu gemacht hat, dass wir hineingeboren sind in die Family, dass wir Kinder Gottes sind. Dass es nicht darum geht, dass du performst. In der Welt ist das anders. Und auch in der Firma ist das anders. Man muss irgendwann performen. Man kann jemanden 3, 4 Jahre ausbilden, aber irgendwann muss er Geld reinbringen. Zumindest in meiner Firma so. Ich weiß nicht, bei Volker. Genau. Gleichzeitig wird uns beigebracht in der Gemeinde, dass wir unsere Aufgabe entdecken, wofür wir auf der Welt sind. Und ich denke, das ist auch etwas Wichtiges, was Menschen oft nicht wissen, weil sie in diesem Hamsterrad gefangen sind in der Welt, von Arbeiten aufstehen, weiß ich nicht, und wenn es ihnen schlecht geht, sich irgendwelche Sachen reinpfeifen, Netflix oder Wein oder andere Dinge. Die Menschen sind voll von den Dingen, weil sie einfach nicht das tun, was sie eigentlich gerne tun wollen würden und wofür sie erschaffen worden sind. Und der Leib Christi, das Reich Gottes, geht in die Welt und es geht in die Welt und verkündigt das Evangelium. Und das ist auch die Botschaft. Wir bringen die Botschaft, wer du bist, zu wem du gehörst, dass du Kind Gottes bist, dass es für dich eine Familie gibt und die Botschaft ist auch, es gibt einen Sinn und eine Aufgabe für dich. Es ist nicht so, es ist einfach so, chill mal, mach mal, was du willst, sondern nein, du bist Kind und wenn du Kind von einem König bist, hast du Verantwortung, du hast eine Aufgabe, wenn du Kind von einem Oikos bist, von einer Familie bist, von einer Gemeindefamilie bist, dann hat jeder einen Platz, einen Sinn, einen Zweck und muss nur daran glauben, dass ich da hineinkommen kann. Und deswegen ist Jesus auch in die Welt gekommen, um diese Familie wiederherzustellen. Dass wir wieder mit Gott versöhnt sind. Er ist der Erste unter den Brüdern. Und ich will das einmal schließen, das Ganze, indem ich nochmal diesen Vers lese. Und das ist halt wichtig. Unser Patron, unser Kyrios ist Jesus. Das ist kein Leiter. Okay? Und das ist eine der wichtigsten Dinge. Es ist kein Leiter kann oder kein Apostel oder Prophet oder irgendjemand ist dieser Herr in einem Oikos. Sondern Jesus ist das Haupt, Jesus ist der Kyrios, der Herr. Und er hat verschiedene Kinder, die in verschiedenen Reifestufen sind und die verschiedene Aufgaben haben. Das war's. Und deswegen, wenn das drinne steht, gehört er nicht zu einem Haus von irgendjemand Fremde, sondern wir gehören zu der Gemeinde, zu der Familie Gottes. Johannes 14,2, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, dass ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Genau, Jesus hat für alle von uns eine Stätte bereiten. Jesus hat für jeden von uns eine Antwort auf die Frage, wer bin ich und wofür bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und die Gemeinde kann ein Ort sein, soll diese Familie sein, wo wir das entdecken können. Wo wir mit Brüdern und Schwestern gemeinsam daran arbeiten, diese Fragen beantwortet zu bekommen. Und keiner erwartet in der Gemeinde, dass du fertig bist oder dass ich fertig bin. Es gibt einen, der fertig ist, der vollkommen ist. Und wenn wir gemeinsam aneinander arbeiten, gemeinsam an einem Ziel arbeiten, wenn wir gemeinsam einander anspornen, wertschätzen, in Liebe begegnen, dann werden wir hineinwachsen und Jesus immer ähnlicher werden. Deswegen würde ich schon sagen, dass Gemeinde Familie ist, mehr als das eine Firma ist. Wobei das ist nicht nur diese Kuschelfamilie, in der man einfach isst, isst im beiden Sinn des Wortes, essen und sein, sondern Gemeinde hat auch ein Ziel, eine Vision und einen Auftrag, in diese Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Amen. Jesus, danke dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du gekommen bist und uns errettet hast, dass du uns hineinversetzt hast aus dem Reich der Finsternis in das Reich deines Sohnes und dass wir, Vater, dass wir deine Kinder heißen dürfen, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir bei dir sein dürfen, Jesus. Und Jesus, danke, dass du uns diese Sehnsucht auch, dass du mir auch diese Sehnsucht beantwortest mit dieser Frage, wofür bin ich da? Herr, danke dafür, Jesus. Danke, dass du einen Plan hast für mein Leben und dass es wichtig ist, dass ich lebe und dass es wichtig ist, dass jeder, der hier sitzt, das erlebt und dass du für jeden einen Platz und eine Aufgabe hast und eine Bestimmung hast. Jesus, und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde einander helfen können und einander anspornen können, da hineinzugehen. Zu erfahren, wer wir sind, darin zu ruhen, wer wir sind, zu wissen, dass das ein Geschenk ist, aber gleichzeitig auch aufzustehen und aus diesem Wissen heraus zu handeln, um dein Reich und die Interessen unseres Vaters in dieser Welt auszubreiten. Danke, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du die Dinge, die von dir waren, dass du sie tief in unser Herz verankerst und dass sie zum Teil von uns werden lassen. Und alles, was von mir war, Jesus, das kannst du einfach wieder aus den Ohren rausfliegen lassen. In Jesu Namen. Amen.
Also wir singen gleich ein Lied und dann werden wir das Abendmahl feiern und dir, ja, aber erstmal das Lied.
Geht's? Unten ist so ein Präsentationsknopf. Ganz unten bei der Folie so ein Button, den du drücken musst. Das Höchste meines Lebens. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen.